Aber da merkt man schon krass, dass hier in Rüsselsheim in den letzten Jahren so viel passiert und es so viele Menschen gibt, die Bock auf die Stadt haben und das Potenzial der Stadt sehen und auch Bock haben, die Stadt zu gestalten. Das ist auch ein Grund, einfach hier zu bleiben. Also, weil ich halt auch das Potenzial in der Stadt sehe und was man alles machen kann.
Hey und herzlich willkommen bei Podcast 428 mit Stella. Das bin ich. Ich bin Journalistin und ich bin super neugierig, was die Leute in meiner Heimatstadt Rüsselsheim so machen. Deshalb spreche ich hier mit Ihnen und ich nehme euch dabei mit. Heute besuche ich Laura Seemann in ihrer Wohnung am Ostpark, die gleichzeitig auch ihr Atelier ist. Laura ist Innenarchitektin, sie ist Malerin, Linoldruckerin und einfach eine Macherin. Sie malt mit Acryl und mit Wasser, arbeitet im Hochdruckverfahren oder mit selbstgeschöpftem Papier und manchmal baut sie auch kultige, motorisierte Kleinfahrzeuge zu mobilen DJ-Setups um. Sie hat mit mir auf die junge Rüsselsheimer Kunstszene geschaut, mir ihr Kunstverständnis verraten und darüber gesprochen, wie wertvoll offene Spaces wie das F3 für die Entwicklung von KünstlerInnen in Rüsselsheim sein können. Wir gehen rein. Wie schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, danke, dass ich da sein darf,
danke,
und dass du zu mir gekommen bist.
Ja, also wir sind hier wirklich sehr idyllisch am Ostparkrand quasi, ja. In deiner superschönen oder in eurer superschönen Wohnung. Ja, was mir sofort aufgefallen ist, irgendwie, also alles ist hier sehr, sehr ästhetisch.
Mhm.
Ich sehe gerade, dass sogar die Hundeschälchen Keramik, oder? Die Hundeschalen sind auch irgendeine tolle Keramik.
Ja, die kommt aus einem Hollandurlaub. Die haben wir da gesehen und haben gedacht, so, ah, irgendwie zu unserem Stil von unserem Geschirr passt nicht so ganz. Aber der Hund braucht noch was. Der hatte vorher so diese 50 Cent weißen Schein von IKEA. Mhm. Und wir dachten, nach 6 Jahren hat er auch mal ein Upgrade verdient.
Finde ich okay. Und da ist auch ein sehr schönes Hundeporträt, ja, direkt oben drüber. Das, ja, ist euer Hund, ne?
Ja, genau. Das ist auch tatsächlich aus einem Urlaub. Also die Idee entstanden. Wir waren in Portugal in einem Café, so an einer der letzten Tage von unserem Urlaub. Und da das Café hatte als Maskottchen quasi so einen Dackel.
Mhm.
Und der war in so einem Bild, also so als Jäger quasi. Und dann den Hundekopf einfach drauf. Und er hat gesagt, das brauchen wir. Also, ja.
Also das, ich finde das total sympathisch, weil, also es ist, um das nochmal zu beschreiben, was hat er da eigentlich an? Also es ist der Hund in einem sehr klassischen Dress.
Ja, irgendwie so Jäger, Lord.
Ja, also der Hund
was
ist
Adeliges ist, auf ist, jeden
ist,
Fall.
Ja, der Adel. Das, ja. Ja, das erkennt man gut. In einem sehr klassischen, so Ölporträt-Stil-mäßig, natürlich skaliert runter, ja, in einem kleinen Rahmen. Mich beruhigt es total. Ich habe nämlich auch zwei von diesen Tierporträts,
ja,
von meinen Katzen. Aber in einem sehr viel größeren Format, auch in einem Goldrahmen jeweils. Die stehen auf dem Kleiderschrank und alle finden die immer total, total witzig, wenn die kommen. Die sind, also sind minimal trashig irgendwie auch.
Ja.
Aber ja, irgendwie die Haustiere sind dann doch, ja,
ja, sehr was präsent, Besonderes. Irgendwie.
Ja, super präsent.
Also bei uns hängt es auch tatsächlich noch im Bad.
Der Hundi liegt hier auch auf der Couch, richtig gemütlich.
Ja.
Und über der Couch hängt eines deiner Bilder.
Ja, aus der letzten Reihe. Die hat's. Ist tatsächlich das erste, also, nee, stimmt nicht. Ich hatte vorher zwei sehr, sehr kleinere Formate, die waren irgendwie so 30x30. Hatten wir im Wohnzimmer hängen, so übereinander, weil ich es irgendwie so schön fand. Die hingen während der Kunststraße in der Kantine, in der Pizzeria. Und ich fand es irgendwie so cool, wie die so übereinander hingen und dachte irgendwie, ist es auch irgendwie scheiße, dass ich in meiner Wohnung nichts von mir hänge.
Also es passt hervorragend dahin und es ist auch,
ja,
also es offenbart natürlich auch, was du machst. Du bist,
ja,
Künstlerin.
Mhm.
Würdest du das mittlerweile auch so sagen?
Also ich bezeichne es immer als, ich spiele Künstlerin sein, weil, mhm, so fühlt es sich für mich ein bisschen an. Ja, also es ist schon lange mein Hobby und schon lange das, was mich quasi so neben dem Alltäglichen irgendwie runterholt. Aber ich selber würde von mir jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Künstlerin bin, weil ich auch so vieles andere mache, dass ich so sage, okay, es ist jetzt nicht nur, dass ich irgendwie abstrakte Kunst mache oder so, sondern ich mache auch so viel Handwerkliches und sonst irgendwas, dass es für mich schwer ist, irgendwie zu sagen, okay, ich bin jetzt Künstlerin, weil da einfach noch so viel anderes ist, was irgendwie so mitschwingt. Ja.
Du bist eigentlich Innenarchitektin. Mhm. Wie genau. bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Also ich finde, dieser Innenarchitektur-Duktus, der spiegelt sich natürlich hier in deiner Wohnung überall wieder.
Das ist schwer zu übersehen, ja.
Und dieses Ästhetische ist ja wahrscheinlich auch was, was irgendwie auch den Kunst, den Kunstaspekt nochmal hervorholt. Mhm. Wie war denn so dein Weg zur Kunst? Weil wir kennen uns seit ungefähr einem Jahr.
Ja.
Ich glaube, wir haben zum ersten Mal telefoniert im Frühjahr 25.
Ja.
Und vorher kannte ich dich nicht persönlich. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, seit du 6 Jahre alt bist, hier sehr präsent als Prodigy irgendwie bist. Sondern wie kam so dein Weg zur Kunst zustande?
Also so zur Kunst an sich würde ich sagen, der war schon immer irgendwie da, auch von zu Hause aus mitgegeben. Also bei meiner Mama stand immer im Wohnzimmer irgendwie eine Staffelei, ob die dann wirklich regelmäßig benutzt wurde bei 3 Kindern. Sei mal dahingestellt, aber und auch super viele Bilder, die sie selbst gemalt halt, hat, hingen bei uns hängen immer noch in dem Haus. Und da würde ich sagen, ich habe das einfach schon immer irgendwie mitbekommen. Ich habe schon immer viel gemalt. Und da hängen auch Bilder von mir, als ich wirklich 6 war und die gemalt habe. Die hängen im Wohnzimmer meiner Eltern. Und dann so richtig irgendwie mich ausprobiert habe ich so während Corona. Als ich dann irgendwie super viel zu Hause war und dann hatte ich irgendwie Bock, okay, habe ich irgendwie auf Instagram mal gesehen, einen hat auf so einen riesen Leinwand irgendwie so 2x3 Meter gemalt und dachte ich so, oh ja, hätte auch irgendwie mal Bock drauf. Und habe mir das, bin dann zu Bösner gefahren, habe mir eine gekauft und habe die dann auch bei mir in einer noch kleineren Wohnung als jetzt hier aufgebaut. Quasi mein ganzes Wohnzimmer war eine Leinwand und habe dann einfach angefangen irgendwie und habe dann...
Auch so ohne Plan, oder?
Ja, schon. Also so ein bisschen, ich habe natürlich am Anfang so ein bisschen mich inspirieren lassen von der Technik, die ich auf Instagram gesehen habe. Okay, wie hat die das gemacht? Die hat das damals noch mit so einem Duschabzieher gemacht, so die Farben gezogen. Mhm. Genau, und so habe ich dann erstmal angefangen. Und dann wird es aber automatisch, je mehr man malt, desto mehr kommt man ja dann irgendwie zu seinem. Das passiert ganz automatisch, das kann man gar nicht beeinflussen. Selbst wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt durch, will ich das quasi nachmachen, das funktioniert ja gar nicht. Also da kommt ja immer so die eigene Komponente mit rein. Ja, und dann, dass es dann so in die Öffentlichkeit, sag ich mal, gekommen ist, war eigentlich durch Yannick, der mich gefragt hatte, ob ich bei der Kunststraße, ich glaube 2024 war das, mitmachen will.
Woher kennt ihr euch?
Boah, über 5 Ecken. Also ich bin mit seiner Schwester, mit Lara und ihrem Freund befreundet. Und irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er auf mich aufmerksam geworden ist. Ich glaube, da gab es meinen Instagram-Kanal schon. Den habe ich irgendwann mal angefangen, als ich eine Pause hatte zwischen Studium und Job. Und dachte so, okay, scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach mal, wer weiß, was passiert. Und dann ist irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen übers Gutsziel, weil da dann, glaube ich, meine Linoldruckkarten schon standen zum Verkaufen. Und auch die Gutscheine vom Gutsziel kommen ja von mir. Ich glaube, irgendwie so. Und am Ende ist es ja auch irgendwie, jeder kennt jeden und über 3 Ecken kennt man sich dann irgendwie, ja.
Ist das was, was du sagen würdest, was hier vielleicht auch an der Stadt spannend ist für dich als Künstlerin? So diese Synergien zwischen den Leuten?
Absolut, ja.
Du nutzt das ja. Also eigentlich wollte ich dich direkt am Anfang fragen, wovon ich dich abhalte, in dem Wissen, dass du ja eigentlich gerade an was baust.
Ja.
zu verschiedenen Veranstaltungen jetzt. Du bist eigentlich schwer beschäftigt gerade.
Ja, eigentlich schon.
Mit
ja.
einer Art Synergie, also mit einer Art Kollaboration.
Genau,
Was machst du, woran arbeitest du gerade? Es hat nicht so viel mit Malen an sich zu tun,
ne? Genau, also gerade, also eins, man muss dazu sagen, ich habe gefühlt immer 100 Projekte, aber eins dieser 100 Projekte ist gerade, dass ich mit Lara und Paul von Groove Office eine Arpe umbaue in ein Groove Office Mobil, dass Paul da auflegen kann und wir dann während dem Bel Air eine Fahrradtour, also eine Vatertagsfahrradtour quasi über das Bel Air-Gelände und noch weiter hinaus machen. Genau, und sehr da sind Lara cool. und ich gerade sehr hart am Hasseln, diese Arpe umzubauen. Genau.
Das finde ich total interessant, weil, also klar, du bist Innenarchitektin und du hast wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl dafür, wie man Sachen konstruiert und zusammenbaut. Aber ihr seid beide so in eher, was heißt Schreibtischtäter, aber du vor allem wahrscheinlich auch als per se, du bist ja am Konzipieren und Planen und Lara ist Fotografin. Das heißt, ihr seid eigentlich nicht so die Handwerker in dem Sinne. Das, ja. Macht ihr das autodidaktisch jetzt? Also macht ihr einfach so ein bisschen Trial and Error und guckt mal, was passiert? Oder wie planen?
Ja, also ich glaube, ich wurde so ein bisschen angefragt, also dann neben der Tatsache, dass wir befreundet sind und so, wurde ich, glaube ich, schon so ein bisschen angefragt für meine Expertise, so was dieses Handwerkliche und Planen und sowas angeht. Ich habe auch mehrere Entwürfe gemacht, bevor wir quasi gesagt haben, okay, so in die Richtung geht's, habe ich erstmal gemacht, so okay, so könnte es aussehen, so das Farbkonzept und alles drum und dran. Und bei mir, also das Handwerkliche ist schon so ein bisschen autodidaktisch, ich habe das ja nicht gelernt. Ich würde aber schon sagen, dass ich das von Haus aus auch mitbekommen habe. Also meine Familie ist schon immer so eine Macherfamilie irgendwie. Also die haben gefühlt alles selbst gemacht. Meine Eltern haben das komplette Haus saniert und renoviert und Möbel gebaut. Und meine Mutter hat mehrere Schreinerkurse an der VHS gemacht. Und da kriegst du das halt irgendwie einfach so mit. Und wenn du dann halt auch noch Bock darauf hast und Spaß daran hast, dann nimmst du das halt automatisch mit. Und irgendwie dadurch, dass ich auch viel, also ich habe mit meiner Mama den Balkon vor der Haustür gebaut, der vorher nicht da war. Böden verlegt, Küchen aufgebaut, Schränke irgendwie maßgenau in die Nische eingepasst. Und plus dann auch noch das Studium. Das muss man auch sagen. Das ist, also das fördert es ja nochmal, dieses räumliche Denken und wie konstruiere ich Sachen, auch wenn es jetzt nur so eine kleine Sparte war im Studium, aber trotzdem hat man da einfach so einen gewissen Blick für und ja. Aber es ist trotzdem nicht, dass wir jetzt da professionell alles machen, sondern es ist schon auch so ein bisschen, okay, wir machen und wenn ein Problem da ist, gucken wir, wie wir es lösen.
Was gibt dir das handwerkliche Arbeiten jetzt vielleicht auch gerade im Vergleich zur Computerarbeit? Und merkst du, dass das eine dir besser gefällt als das andere?
Ja, also ich glaube, dass ich bis zum gewissen Grad irgendwie beides brauche, weil ich lieb's dann auch an der Computerarbeit irgendwie, also am PC dann irgendwie was zu layouten oder zu designen und irgendwie fünfmal den Strich nach links und rechts wieder zu schieben und zu gucken, was irgendwie besser aussieht. Aber bei dem Handwerklichen, da bist du halt einfach näher dran irgendwie und man hat so ein Stück weit irgendwie auch mehr Kontrolle, würde ich sagen. Also gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle. Und du hast, also natürlich hast du am PC auch irgendwie ein Ergebnis, wenn du es dann ausdruckst, aber du hast halt direkt so ein Ergebnis und mein Kopf ist auch mehr aus als am PC, habe ich das Gefühl. Weil dann kommt ein Problem, okay, dann musst du damit arbeiten, musst halt irgendwie gucken, wo machst du dann die Schraube rein. Und beim PC, das kannst du irgendwie mehr verkopfen, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass das Malen oder generell das Handwerkliche, das ist ja viel, viel sinnlicher. Mhm. Ja. Und auch auf verschiedenen Ebenen sinnlich. Du machst ja nicht, also beim Computer habe ich das Gefühl, klar, du hast die Maus in der Hand und die Tastatur, aber eigentlich benutzt du nur deine Augen die ganze Zeit. Voll. Und beim Handwerklichen und gerade auch beim Malen hast du ja, du hast Gerüche, du hast den Pinsel in der Hand, du spürst die Textur von dem, vom Untergrund und du siehst es natürlich auch. Das heißt, verstehe ich das richtig, dass du quasi deine Kunst analog machst und deine Planungen am PC? Du machst keine Kunst, keine digitale Kunst.
Nee, also klar habe ich irgendwie auch mal Karten, so Weihnachtskarten für einen privaten Zweck oder sowas gemacht. Aber eigentlich die Kunst entsteht schon analog, ja. Mhm.
Was ist dein Medium of Choice? Du machst ja verschiedene Sachen, du hast ja gerade eben schon gesagt, du machst diese kleinen Linoldrucke, du machst manchmal auch, baust irgendwelche Motorgeräte um und du baust deine Leinwände auch selbst und malst dann eben drauf. Hast du irgendeine Präferenz oder ist das tagesformabhängig bei dir?
Was ich quasi am liebsten mache? Ja, also es ist wirklich tagesformabhängig und auch phasenabhängig. Jetzt, wo ich Anfang des Jahres viel gemalt habe, dadurch, dass ich im Freiraum war, da habe ich so richtig gemerkt, okay, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und das hat mir richtig viel gegeben, aber es hat mich auch genauso ausgelaugt, so dieses in den Mittelpunkt stellen und das ist ja schon was sehr Intimes, so die Malereien und Kunstwerke dann zu zeigen. Und da merke ich schon, dass ich dann im Gegenzug so Sachen wie jetzt zum Beispiel brauche, so die Arpe umbauen oder irgendwie wieder ein bisschen mehr Linoldruck machen oder hier in der Wohnung irgendwas umbauen, das halt mir eine andere Energiereserve quasi aussaugt, damit die andere sich wieder aufladen kann, so ein bisschen. Also, genau.
Arbeitest du besser, oder was heißt besser, arbeitest du lieber alleine für dich, nach deinem eigenen Rhythmus?
Es ist witzig, da habe ich gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. weil es in der Uni auch voll oft so gab, so Gruppenarbeiten, so ein Tag, last minute vor Abgabe und so, wo ich mich immer fern von gehalten habe, weil ich so dachte so, mein Gott, nein, ich will einfach mich in mein Kämmerchen verziehen und mein Ding machen. Ich glaube, es kommt voll drauf an. Jetzt bei der Ape finde ich es richtig cool, dass wir zu zweit sind. Und da macht es, also bei so handwerklichen Sachen macht es mir nichts aus, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber was zum Beispiel so malen oder so, also was ja auch irgendwie ein Handwerk ist, aber was so ein bisschen mehr so ins Innere geht, da merke ich schon, da bin ich auch gerne alleine und für mich und habe dann einfach so meinen Space, den ich nutzen kann. Ja, es kommt, glaube ich, aufs Projekt einfach auch drauf an.
Mhm. Nochmal zurück zu deinen unterschiedlichen Ausdrucksformen. Ich habe mich schon immer gefragt, als ich diese Stühle auf diesen Miniaturkarten bei Franzi im Gutsee gesehen habe, wo da die Leidenschaft dafür herkommt, weil ich finde, es ist, also es sind alles Designerstühle, richtig? Mhm. Und dann den starken Kontrast zu sehen zwischen diesen Miniaturen, diesen sehr akkurat geschnittenen Linoldrucken und auch diesen sehr, ja, klaren Design-Sachen im Vergleich zu deinen super freien, großformatigen Bildern. Brauchst du diesen Kontrast? Mhm.
Ich glaube,
wo kommt das her, diese Faszination?
Ja, also ich glaube, die Faszination Stühle ist so eine Macke, die ich mit aus dem Studium genommen habe. Und also da bin ich auch nicht alleine mit. Da kenne ich noch viele, die das mitgenommen haben. Einfach, weil du das so eingetrichtert bekommst. Also du wirst ja beworfen mit Designern und Leuten, die irgendwie krasse Sachen gemacht haben. Und auch, also wir hatten so ganze Möbelkataloge, wo die ganzen Designer drin waren, mit denen, ah, und du musst das und das kennen. Und wenn du in renommierteren Büros quasi arbeitest, die gucken dich halt dumm an, wenn du die nicht kennst. Deswegen, also so irgendwie ist so ein bisschen, hat man da so einen Schlag mitbekommen. Ja, und irgendwann ist es, also ich weiß nicht, ich fand dann einfach die Stühle auch einfach sehr schön. Also die sind ja nicht umsonst Designklassiker, kann man jetzt schön finden oder nicht. Also zum Beispiel auch der Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, der Werner Panton, der ist umstritten. Also es gibt 50%, die finden den saugeil und 50%, die sagen, was ist das für ein Scheiß, da setze ich mich, also warum soll ich da Geld für ausgeben? Ja, und irgendwie bei mir ist es wirklich so die Faszination und die haben ja auch meistens eine sehr klare Form und ja, irgendwie, also es kommt, also die Faszination für Stühle kommt definitiv aus dem Studium und ist einfach bis heute da. Und ich freue mich über jeden Schnapper, den ich dann auf dem Flohmarkt irgendwie machen kann. Genau, und den Kontrast, ich glaube, da geht es viel um Kontrolle. Also weil, also ich meine, wer hat kein Kontrollthema? Aber ich habe auf jeden Fall eins. und bei den Linolschnitten ist ja schon sehr kontrolliert, es ist sehr fein, es ist sehr detailliert. Und bei den Bildern versuche ich auch bewusst ein bisschen, also ich finde, sie sind trotzdem noch sehr kontrolliert. Also es geht auf jeden Fall sehr viel unkontrollierter. Aber da versuche ich wirklich bewusst ein bisschen nicht so krass die Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, das im Gegenzug brauche ich auch so ein bisschen.
Weil du könntest ja theoretisch auch einfach die Stühle auf die Leinwand malen. Ja, so.
Ja.
Aber das machst du bewusst nicht.
Ja. Mhm. Ja.
Deine Technik, auf Instagram kann man das ja sehr gut nachvollziehen. Mhm. Du machst ganz viel mit Wasser, ne? Mhm. Also du trägst die Farbe auf und dann trägst, erklär das nochmal für mich.
Ja, also ich misch die Farbe quasi mit Wasser bis zu einem gewissen Grad. Also je nachdem, wenn man mehr Wasser nimmt.
Du arbeitest mit Acryl, oder?
Genau, mit Acrylfarbe. Mhm. Und je nachdem, wie viel Wasser man nimmt, werden die Pigmente halt feiner oder also intensiver oder weniger intensiv. Und ich glaube, also ich habe einfach erstmal mit Wasser angefangen und habe das so ausprobiert. Und so im Nachhinein ist das aber, glaube ich, auch eine bewusste, also eine unterbewusste, bewusste Entscheidung irgendwie gewesen, weil du dadurch halt weniger Kontrolle hast. Also weil wenn du jetzt einfach nur den Pinsel in die Farbe tupfst, dann musst du ja quasi entscheiden, wo mache ich jetzt den Strich und wo gehe ich lang und wie sieht die Form am Ende aus. Und wenn du aber halt die Farbflüssigkeit quasi auf die Leinwand aufträgst, klar kannst du dir am Anfang irgendwie überlegen, okay, ich möchte gerne irgendwie so einen Halbkreis oder möchte da so eine organische Form. Aber spätestens, wenn du einmal irgendwie zu doll den Pinsel nach links geschwungen hast und dann schießt das Wasser aus der Kante quasi raus, dann hast du halt wieder eine ganz andere Form. Also da hast du diese Kontrolle einfach gar nicht. Und vielleicht zwingt mich das auch ein bisschen, keine Kontrolle zu haben. Mhm. Genau.
Okay. Was inspiriert dich denn? Also wie hast du jetzt zum Beispiel, ich kenne deine erste Serie, mhm, ist die Blaupause. Mhm. Das waren auch sehr organische, fließende, fast so ineinander verwobene Formen, mhm, in Blautönen. Und die Serie, die du im F3 auch größtenteils, mhm, angefangen und auch beendet hast, mhm,
ja,
da sind jetzt Grüntöne dazugekommen, mhm, und das ist auch ein bisschen figürlicher, mhm, habe ich den Eindruck.
Ja.
Wie hast du dich dazu entschieden? Also generell, wo ziehst du deine Inspiration raus und sagst, das mache ich jetzt?
Mhm. Also Inspiration im Allgemeinen richtig oft so in der Natur. Also wenn ich irgendwie auf dem Balkon sitze und der Sonnenuntergang ist irgendwie besonders schön, dann mache ich ein Foto davon. Und da hat man ja meistens schon diese Verläufe und ob das dann genau die Farben werden müssen, sei dann mal dahingestellt. Und meistens passiert aber auch sehr viel unbewusst. Also zum Beispiel bei der Blaupause dachte ich mir so, okay, ich habe irgendwie Bock mit Blau und sowas Monochromes zu machen, so in einer Farbwelt zu bleiben. Und im Nachhinein hat sich das aber richtig gut wiedergespiegelt mit meiner damaligen Lebensphase. Auch, dass es dann so Blaupause war, weil es einfach eine Pausenphase, sag ich mal, in meinem Leben war. Wo ich einfach zur Ruhe kommen musste und irgendwie mal kurz auf Stopp drücken musste und gucken musste, okay, wo geht's jetzt weiter hin? Und genauso im Freiraum hatte ich irgendwie, dann ist der Frühling gekommen und irgendwie neue Sachen kamen und dann dachte ich so, okay, irgendwie habe ich Bock auf Farbe und was Neues auszuprobieren. Und im Endeffekt war das halt auch wieder so, okay, diese Phase, okay, ich probiere mich aus und experimentiere und zeige mich irgendwie so ein bisschen. Und dementsprechend sind irgendwie auch die Farben entstanden. Also viel passiert einfach so unterbewusst, dass ich gar nicht sagen kann, okay, so und so entscheide ich jetzt, was ich mache, sondern
wieder das Thema Kontrolle.
Genau.
Das ist super cool.
Ja.
Ne? Also es klingt sehr meditativ. Und gleichzeitig frage ich mich eigentlich bei fast allen, generell nicht nur abstrakten Künstlerinnen, mhm, und Künstlern, wann ist dein Bild zu Ende?
Ja, das frage ich mich auch.
Ist es schon mal vorgekommen, dass du es nochmal von der Wand genommen hast und gesagt hast, ich muss da noch, ehrlich?
Ja, ja, gerade bei der Freiraum-Serie, weil da war es ja prädestiniert dafür, einfach an die Wand zu hängen und irgendwie mal 3 Tage ruhen zu lassen und vorbeizugehen. Und da war es oft, dass ich dann irgendwie nochmal mit der Pastellkreide drüber gegangen bin und gedacht habe, ah, da fehlt noch ein Kringel und so. Aber und da muss man dann aber manchmal die Kontrolle wieder übernehmen und sagen, nee, jetzt ist genug.
Dann ist es sonst zu viel, ja.
Ja.
Es ist auch, man muss ja auch dafür irgendwie nicht zu gewollt,
ja,
sein.
Ja. Also bei, ja, manchen Bildern hat man so ein instinktives Gefühl, okay, das ist fertig. Und bei manchen Bildern muss man einfach sagen, okay, jetzt ist es auch fertig.
Er belangt's.
Ja. Und dann ist auch gut.
Du machst auch Papier selbst.
Ja.
Das war auch Teil deiner Residenz im F3.
Ja.
Da habe ich mich einerseits gefragt, du hast Workshops gegeben, mhm, zum Papierschöpfen und auch jetzt im Festival-Kontext gibst, mhm, du wieder diesen Workshop. Ist das so dein Ansatz? Jeder kann Kunst und du willst das möglichst niedrigschwellig und, mhm, kommt zu mir ins Atelier und probiert euch selber aus.
Mhm.
War das von Anfang an so oder?
Ja, das kam mit dem Freiraum so ein bisschen, dass ich mir so überlegt habe, okay, was könnte man da irgendwie machen, auch mit Mehrwert, dass nicht nur ich quasi davon profitiere, dass ich da jetzt einen Raum habe, sondern auch die Leute mit einbeziehen und halt auch zeigen, so, okay, man braucht nicht viel, um irgendwie Kunst zu machen, sondern es sind wirklich die Basics, irgendwie aus einem alten Bilderrahmen und ein bisschen ein Stück Stoff, was man irgendwie einfach so bekommen kann, und nicht den Rahmen für 50 Euro kaufen muss, um da jetzt Papier zu schöpfen. Genau, und so ist dann die Idee geboren. Also ich hatte schon öfter mal überlegt, irgendwie so in die Workshop-Richtung zu gehen. Und da war dann aber auch irgendwie so ein bisschen überfordert damit, okay, wo fängst du an, wie machst du das, wie erreichst du die Leute, dass auch wirklich welche kommen und so. Und das war so der erste Dip so ins Wasser. Okay, und es hat funktioniert. Und jetzt gebe ich ja, wie du schon gesagt hast, im Bel Air auch nochmal einen Workshop, auch zum Papier-Workshop, Papier-Schöpfen, so rum. Genau, und das hat mir auch erstaunlicherweise sehr viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte.
Und du hast das aber auch schon vorher gemacht, nur für dich, ne, das Papierschöpfen.
Genau,
weil,
ja,
deine Stühle, deine, mhm, Miniaturen, die sind ja auf unterschiedlichen Papieren,
ja,
teilweise.
Ja.
Okay, wie gehst du da vor? Also ich erinnere mich, dass ich zum letzten Mal, glaube ich, Papier geschöpft oder nass gemacht, mhm, habe im Kindergarten, als irgendwas mit Pappmaché war,
mhm,
und man irgendwas neu machen musste, aber Also schon sehr lange her, dass ich meine Hände das zum letzten Mal in so einem Pappschlamm gehabt habe. War das auch so eine Eingebung für dich, dass du gesagt hast, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren? Ich mache jetzt mein Papier selbst. Oder haben dich so die Strukturen fasziniert davon?
Ja, ich habe es tatsächlich auch auf, während ich meine Masterthesis gemacht habe, habe ich irgendwann mal so beim Doomscrollen, habe ich gesehen, so okay, Papier machen, habe das halt auch genauso wie du irgendwie mal im Kindergarten gemacht und habe mir das dann so als To-Do aufgeschrieben, so als Lichtblick quasi, so als kleine Insel für nach der Thesis und dachte dann so, okay, geil, wenn die Thesis vorbei ist, dann mache ich das. Und habe es dann auch direkt genutzt und habe meine Probedrucke von der Thesis quasi verhackstückelt. Auch eine Art von Therapie vielleicht.
Sehr genial.
Genau, und so, und dann habe ich das irgendwie gemacht, auch ohne großen Plan. Also habe gar nicht drüber nachgedacht, habe einfach gedacht, okay, irgendwie sieht es geil aus und sieht aus, als hätte man da Spaß dran. Und dann beim Machen ist mir so die Idee gekommen, so, hey, du machst ja auch Linoldruck und du druckst auf Papier, was du normalerweise kaufst. Ist doch voll geil, wenn du das Papier auch noch selbst machst. Und genau, so bin ich dann da irgendwie da drauf gekommen. Und im Prinzip ist es ja nicht viel, es ist einfach nur Papier, also man braucht auch kein Kleister oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur Papier, es darf halt nicht beschichtet sein, sonst löst sich es natürlich so nicht auf.
Zeitschriftenmäßig oder.
Genau, ja. Und das zerreißt man einfach nur oder packt es in den Schredder, lässt es kurz einweichen und dann kann man es, ich mache es immer mit so einem Pürierstab. Das ist am einfachsten. Man kann es aber auch in einem Mixer oder sowas machen. Ja, und dann gehst du da einfach so mit dem Rahmen rein und schöpfst dein eigenes Papier.
Geil.
Ja.
Wie viel Sauerei gehört für dich zur Kunst?
Ja, auch wieder was mit Kontrolle. Es kommt immer wieder, das Thema. Also ich fange meistens sehr strukturiert und relativ sauber und lege immer alles wieder so zurück am Anfang. Und irgendwann merke ich aber, okay, wenn man dann richtig drin ist und richtig im Flow ist, dann keine Chance. Also dann ist wirklich Sauerei. Also die entsteht dann, aber die ist dann auch nebensächlich. Das ist dann halt einfach so. Also ohne geht's, glaube ich, nicht, weil sonst bist du auch nicht, dann bist du zu sehr damit beschäftigt, die Kontrolle über das Umfeld quasi, über deinen Raum zu behalten und kannst gar nicht frei irgendwie so sein in dem, was du machst. Wenn du jetzt so aufpassen musst, Hauptsache kein Klecks irgendwie auf dem Boden oder so.
Das ist natürlich in einem eigenen Atelier oder in einem Studio einfacher als daheim.
Definitiv.
Und du arbeitest, wenn du nicht gerade deine Residenz in der MF3 hast, dann arbeitest du schon von hier, oder?
Ja, ja.
Und das wie wie sehr macht dich das nervös? Mich macht schon der Gedanke daran nervös.
Also es bringt mich wirklich regelmäßig. Also wirklich in den Wahnsinn.
Wo machst du das? Hier oder also im Wohnzimmer?
Ja,
oder?
Ja, meistens im Wohnzimmer und dann lege ich halt irgendwie so ein Malerflies aus und mal dann und muss dann damit leben, dass es halt mehrere Tage so aussieht. Also gerade bei den Gemälden, das sind ja flüssige Schichten, die dauern halt mindestens mal 2 Tage oder so zum Trocknen, je nachdem, was für ein Wetter gerade ist. Ja, und dann muss man damit mit dem Chaos leben.
Und Atelier-Spaces hier in Rüsselsheim sind rar gesät, nehme ich an.
Ja, gab's also da schon rar und sehr teuer.
Gab es da schon mal Ambitionen? Also das höre ich da so ein bisschen raus, dass du
ja, also ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, aber es ist auch super oft, also wenn man irgendwie an einem Leerstand vorbeiläuft und denkt, das wäre voll der coole Spot und irgendwie ein cooler Laden oder ein cooler Raum, um ein Atelier draus zu machen, da hapert es meistens schon daran, die Leute ausfindig zu machen, denen der Laden gehört. Und das ist wirklich so ein Problem. Irgendwie fehlende Ateliers oder fehlende Räumlichkeiten für KünstlerInnen, die zu einem relativ günstigen Preis irgendwie zur Verfügung gestellt werden können. Gerade dadurch, dass es ja so viel Leerstand gibt. Mhm. Also ich finde immer irgendwie, also ich laufe dann da dran vorbei und denke mir so, ja, dann lass doch lieber einen Künstler da für 1 Euro im Monat gefühlt sein Ding machen, anstatt dass du es halt leer stehen hast. Mhm. Also es ist ja auch für den Raum nicht gut, mal abgesehen davon.
Hast du dich dazu schon mal mit anderen Künstlerinnen und Künstlern ausgetauscht? Ich meine auch schon mal von Yannick was Ähnliches gehört zu haben. Und generell die Idee, den Leerstand zu transformieren, ist ja auch so ein bisschen Teil der Kunststraße. Aber so eine nachhaltige Lösung, dass das irgendwie jetzt wirklich dauerhaft umgesetzt wurde, sehe ich eigentlich nur im F3 und das ist natürlich irgendwie ein Sonderding.
Ja.
Dass es ein Raum ist, der kostenfrei genutzt werden kann von Künstlerinnen und Künstlern und eben für eine gewisse Dauer dann bezogen wird und zum temporären Atelier wird.
Ja. Nee, also ich habe mich jetzt so mit Lilly zum Beispiel drüber unterhalten, die auch gerne ein Atelier hätte, aber halt auch irgendwie nichts Richtiges findet, was halt irgendwie, es muss ja auch in den Kostenplan, also gerade wenn man von der Kunst, wenn die jetzt nicht so viel Gewinn quasi rausschüttet, muss man sich das ja auch erstmal leisten können, von seinem Gehalt oder von seinem Geld, was halt das Leben finanziert, dann auch noch was abzuzwacken, um irgendwie ein teures Atelier zu mieten, weswegen halt die meisten dann einfach darauf umschwenken, es halt zu Hause zu machen, weil man den Raum eh schon bezahlt.
Ja, verstehe. Ich meine, solange du damit fein bist, ab und zu dein Wohnzimmer. Ja.
Mal mehr, mal weniger.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, gut, es gibt ja auch Menschen, die teilen sich dann irgendwie die Atelierfläche. Ja. Aber zu den Mietkosten für so einen Raum kommen ja auch noch die Materialkosten dazu. Ja. Dann muss man auch noch irgendwas essen. So.
Ja,
das verstehe ich schon. Wie beurteilst du denn so grundsätzlich die Situation für Künstlerinnen und Künstler, die das auf so einer Ebene machen wie du in Rüsselsheim? Hast du da eine Meinung dazu?
Mhm. Also prinzipiell stehen die schon gut da, also so von der Szene an sich, weil es eben so eine junge und coole Kunstszene gibt, die gerade so ranwächst und die sich auch super krass gegenseitig unterstützt. Und ich sag mal, es ist hier einfacher als jetzt in Frankfurt irgendwie gesehen zu werden und eine Fläche zu finden, wo man vielleicht seine Kunst mal ausstellen kann und sowas. Ja, aber so diese fehlenden Atelier oder diese fehlenden Räume, die irgendwie geschaffen werden können, die jetzt außerhalb der Wohnung liegen, das ist schon, glaube ich, mit eins der größten Probleme. Also, beziehungsweise es läuft so ein bisschen unterm Potenzial. Ich glaube, wenn mehr so Räume da wären, dann wäre auch das, würde das Potenzial besser ausgeschöpft werden von den Leuten, die Bock haben, was zu machen.
Du hast die Szene jetzt gerade schon angesprochen und auch vorhin ja schon erwähnt, dass du über Yannick und über Yannicks Schwester Lara da eingetaucht bist und auch mit denen kollaborierst und auch so ein bisschen Crossover-mäßig. Also das, das Groove Office ist ja ein Musikprojekt im weitesten Sinne, so ein Coworking, digitales Coworking-Projekt. Du hast beim Kunstraum mit Viviane Eller, mit einer anderen Künstlerin hier aus Rüsselsheim kooperiert. Wie schaust du auf dieses Netzwerk? Es gibt ja keinen KünstlerInnen-Stammtisch auf die Art. Wie wächst es? Wie sehr tauscht ihr euch da aus? Begegnet man sich einfach so, wenn man halt irgendwie mal bei irgendeinem Event ist? Oder?
Ja, es ist schon sehr random. Also, wie du sagst, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Stammtisch, wo man sagt, oder irgendwie eine WhatsApp, also zumindest bin ich nicht drin, wo man sagt, okay, man tauscht sich jetzt aktiv aus. Das meiste passiert irgendwie einfach. Also am meisten durch einfach irgendwo hingehen und in Kontakt treten. Und dann passiert das einfach irgendwie so. Ja.
Okay. Hast du das Gefühl, die Residenz im F3 hat dich oder deine Kunst verändert? Du hast ja gesagt, ja, du hast gemerkt, du bist dann auch froh gewesen, deinen Personal Space quasi wieder zu haben. Aber was hast du mitgenommen so aus dieser Residenz? Was für eine Chance liegt vielleicht auch für andere Künstlerinnen und Künstler, die sich jetzt noch nicht getraut haben, da reinzugehen? Was liegt da drin?
Also auf jeden Fall erstmal die Sichtbarkeit. Also, weil ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, okay, ich will sichtbar sein, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie halt nicht so doll im Mittelpunkt stehen. Und so mit der Residenz im F3 und auch gerade mit meiner Finissage und mit dem Community-Bild, was ich dann da hatte und so, habe ich schon auch für mich selber gelernt, so dass ich mich nicht so verstecken muss, wie ich manchmal das Bedürfnis dazu habe, vielleicht mich zu verstecken. Und dass man auch mal stolz auf das sein kann, was man irgendwie gemacht hat und dass das eine Berechtigung hat. Also weil voll oft denke ich jetzt, okay, warum sollte ich mich da jetzt irgendwie bei irgendwas bewerben? Oder genauso, warum sollte ich jetzt mit der Stella im Podcast reden? Es gibt doch irgendwie viel krassere Leute, die krassere Sachen machen. Und ich finde, das lernt man da schon. Also allein, weil die Resonanz kommt ja automatisch. Dadurch, dass es auch große Glasscheiben sind, da gucken immer Leute rein, du kommst immer mit Leuten ins Gespräch.
Ist das so? Also wer noch nie dort war, das ist ein Leerstand in der Frankfurter Straße 3, daher auch der Name F3, ehemaliger Alpinsportladen, glaube ich sogar, ne? Also ich glaube, es war mal ein
Schuhladen, glaube ich.
Ja, ich glaube es war irgendwas Kletterbergmäßiges. Ja, es stand vor kurzem auch noch irgendwie an einem Klingelschild. Genau, es ist direkt gegenüber vom Junginger.
Ja.
Direkt gegenüber von dem Modeladen,
Tür an Tür.
Und ja, man ist ein bisschen auf dem Präsentierteller auf jeden Fall. Ich habe mich aber, also ich hatte schon mehrere FreundInnen, die dort ausgestellt haben oder die dort ihre Residenz hatten und habe mich immer gefragt, wie ist die Interaktion? Vielleicht auch mit Leuten, die jetzt nicht extra für dich kommen, weil sie dich kennen.
Mhm. Also es ist so ein bisschen 50-50. Ich war jetzt natürlich auch im Januar und Februar da. Das heißt, die Schiebetür, da ist so eine riesen Schiebetür, die man aufmachen kann, als Eingang quasi. Die war halt bei mir eigentlich die meiste Zeit zu, einfach wegen der Kälte, weil es sonst viel zu kalt in dem Raum ist. Und das ist natürlich dann schon eine Hemmschwelle, wenn dann ist man wirklich wie in so einem Glaskasten gefühlt, obwohl, also ich finde, das hat sich überhaupt nicht angefühlt wie so ein Glaskasten oder als würde ich da jetzt krass beobachtet werden oder so. Und dann gab es aber schon die paar Leute, die dann auch irgendwie mal aktiv geklopft haben und gefragt haben, so, hey, was machst du hier und bla bla bla. Aber es gab natürlich auch die einfach nur irgendwie geguckt haben, stehen geblieben sind und weitergelaufen sind. Ich glaube, da muss man dann, gerade wenn die Tür zu ist, einfach einen aktiveren Schritt auf die Leute zugehen und sagen, hey, wollt ihr reinkommen? Oder einfach mal vor die Tür gehen und mit denen sprechen. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn es im Sommer, wenn die Tür potenziell eher aufsteht. Mhm. Ich glaube, dann ist die Hemmschwelle ein bisschen geringer, da reinzugehen.
Ja. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon ein, ja, Sichtbarkeit, hast du schon gesagt, das Stichwort, es ist schon ein Ort, wo der auch für die Stadt vermutlich viel, der Stadt viel gibt.
Absolut, ja.
Ja, vielleicht würde auch der Reiz so ein bisschen verschwinden, wenn das an jeder Ecke so wäre. Auf der anderen Seite, wie geil wäre das, so eine, ja, gläserne Galerie einfach so in der ganzen Stadt. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke von der Kunststraße. Mm. Die ist ja leider nur einmal im Jahr. Wobei ja manchmal auch noch Werke länger hängen in den Gastronomiebetrieben und so weiter. Mm. Wir haben schon über Abstraktion und so weiter gesprochen. Das heißt, eigentlich erkennt man nicht so auf den ersten Blick, dass sich jetzt vielleicht irgendwie der Ostpark oder sowas inspiriert hat. Aber gibt es einen Einfluss von der Stadt Rüsselsheim oder Orten in Rüsselsheim auf deine Kunst?
Also unterbewusst mit Sicherheit, weil es ist ja einfach der Raum, in dem ich mich bewege. Und irgendwie beeinflusst einen ja dann alles. So explizit kann ich jetzt gar nicht so den Finger drauf legen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, also auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise, weil ja einfach die Umwelt einen beeinflusst und die Eindrücke, die man irgendwie einnimmt. Und auch gerade der Ostpark, also ich habe ja vorhin schon gesagt, du sagst so Natur und die Sonnenuntergänge und sowas. Und der Ostpark ist ja da mit seinen Farben und Bäumen und Pflanzen und Bachläufen. Ja, da kommt man ja gar nicht drum rum, irgendwie uninspiriert durchzulaufen und zu sagen, so, ich sehe gar nichts.
Ist so. Das dein Lieblingsort hier in der Stadt?
Ja, tatsächlich.
Wirklich?
Mhm.
Okay.
Ja.
Ah, gut, ich meine, das ist auch sehr beneidenswert, ehrlich gesagt, so nah da dran zu wohnen. Ich glaube, irgendwo hier ist auf jeden Fall ein Fenster offen, weil man hört auch ständig die Vögel zwitschern.
Ja.
Gut, es ist Frühling.
Ja. Aber die sind schon sehr präsent hier im Ostpark.
Das ist schon echt richtig schön.
Ja,
das verstehe ich. Mich interessiert immer auch noch, warum du noch hier bist.
Mhm.
Warum, du hast gerade schon gesagt, ja, in Frankfurt ist es viel schwerer gesehen zu werden und da sind die Atelier-Spaces wahrscheinlich noch mal teurer.
Ja.
Wobei da natürlich auch mehr Menschen sind, mit denen man sich zusammenschließen könnte im Zweifel, um sich sowas zusammenzustellen. Aber warum hast du dich, oder gab es einen Punkt, wo du dich aktiv entschieden hast, nee, ich bleib jetzt hier?
Mhm.
Du kommst von hier.
Also ich habe da echt gesagt gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Also lange Zeit meines Lebens, weil ich halt hier geboren und aufgewachsen bin. Und dann ist es so, okay, du bist halt einfach hier und deine Familie ist hier und deine Freunde sind hier. Und auch während dem Studium hatte ich irgendwie nicht so, also ich habe in Darmstadt und in Wiesbaden studiert und ich hatte in beiden Studiengängen irgendwie nicht so das Bedürfnis, so, okay, ich muss jetzt von zu Hause raus, ich muss jetzt weg. Und so rückblickend ist mir, glaube ich, auch einfach die Nähe zur Familie extrem wichtig, was auf jeden Fall ein Faktor ist, warum ich hier bin. Und dazu kommt aber, dass man halt einfach merkt, dass in Rüsselsheim gerade in den letzten Jahren so viel passiert. Also weil klar hat man irgendwie mal eine Phase gehabt, dass man so dachte, oh, es wäre irgendwie auch cool in Mainz zu wohnen, weil da geht viel mehr und da kann man viel besser essen gehen und viel mehr Auswahl und keine Ahnung, viel mehr Kultur. Aber da merkt man schon krass, dass hier in Rüsselsheim in den letzten Jahren so viel passiert und es so viele Menschen gibt, die Bock auf die Stadt haben und das Potenzial der Stadt sehen und auch Bock haben, die Stadt zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch so ein, neben Familie und Freunde, ist das so ein großer Faktor, dass ich so sage, okay, das ist auch ein Grund, einfach hier zu bleiben. Also, weil ich halt auch das Potenzial in der Stadt sehe und was man alles machen kann. Ja, und ich glaube, das ist so mit einer der großen Gründe.
Glaubst du, es ist ein Generationending? Also ich frage mich ganz oft, ich höre das tatsächlich sehr oft und von jüngeren Menschen.
Ja.
Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einer sehr viel älteren Person und da hatte ich das Gefühl, da ist viel so, ach, alles geht den Bach runter mäßig.
Ja.
Wie ist das vielleicht mit deinen Eltern oder generell mit älteren Menschen hier aus Rüsselsheim, mit denen du sprichst? Sehen die das auch oder ist da noch irgendwie Lernpotenzial, sag ich mal?
Ja, ich glaube schon, dass da Lernpotenzial ist und dass sie das auf jeden Fall nicht so optimistisch und positiv sehen wie die jüngere Generation. Ich glaube aber auch, das darf man ja bei Rüsselsheim auch nicht aus dem Blick lassen, so dass es mit Opel viel zusammenhängt. Dass gerade die ältere Generation, die halt da gearbeitet, irgendwie die ganze Familie hat bei Opel gearbeitet. Und die machen viel, was mit Opel passiert, auch mit der Stadt. Also bringen die quasi in Verbindung, so okay, Opel geht's schlecht oder Opel zieht sich zurück und alles ist nicht mehr so wie früher und nicht mehr so die glorreichen Zeiten. Und dementsprechend ist auch die Stadt, geht quasi bergab, weil was soll es jetzt noch geben, wenn es Opel nicht mehr gibt, so. Und gerade wenn du dann nicht so kulturbegeistert oder sowas bist und nicht so in der Bubble drin, ist ja auch so ein Bubble-Ding, glaube ich, so mit der Generation, wenn du halt nicht so in der Bubble unterwegs bist, dann merkst du ja im Zweifel auch gar nicht, was alles passiert. Ja. Ne? Also dann kriegst du das ja gar nicht so mit, gerade in die ältere Generation, die halt vielleicht auch mehr zu Hause ist und nicht mehr so viel rausgeht. Die kriegen das dann vielleicht noch so über Ecken von den Enkeln oder sowas mit.
Mir fällt es sehr, sehr schwer, das zu greifen, dass Leute das nicht mitbekommen hab dann immer das Bedürfnis, da auf jeden Fall irgendwas zu tun und das irgendwie größer rauszuschreien, aber one can only do so much, so gefühlt. Ja. Hab da irgendwie noch kein Patentrezept und da denke ich manchmal, es wäre so cool, wenn eben diese Leerstände zum Beispiel, also das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Stellschraube irgendwie ist. Aber ich habe da keine Universallösung irgendwie leider bisher.
Ja, ist ja immer die Frage, wie erreicht man die man halt nicht erreicht.
Ja.
Also, das ist ja bei vielen Themen die Frage und auch einfach eine große Frage bei Kultur. Also,
total. Ja. Gibt es da was du dir wünschst, also vielleicht auch so generell, was wünschst du dir für die Stadt? So perspektivisch. Vielleicht auch mit deiner Künstlerinnenbrille
betrachtet. Ja, also ich glaube, an erster Stelle steht wirklich so die Leerstände einfach besser nutzen und mehr Leuten Raum geben. Weil dann hat ja auch die Szene einfach eine viel größere oder eine viel bessere Chance, noch krasser zu wachsen und noch cooler zu werden, dass man halt vielleicht diese Lücke von Opel ein bisschen schließen kann. Irgendwie so. Also weil an sich, finde ich, passiert schon echt viel, dass man so, also wunschlos glücklich ist natürlich immer sehr hoch gegriffen, aber Luft nach oben ist ja immer ein bisschen. Aber so an sich bin ich schon sehr happy, was alles so passiert. Und man merkt, es bewegt sich halt was. Und es sind die Leute da, die Bock haben, was zu machen und auch das Potenzial in der Stadt sehen. Und ja.
Bist du eher ein optimistischer Mensch?
Ach, mal so, mal so.
Okay. Dann finde ich, ist das wahrscheinlich eine realistische Einschätzung, die wir jetzt hier gerade gehört haben. Okay, okay. Ich würde super gerne mit dir noch zum Ende hin eine Runde Dies-Das spielen.
Ja.
Ich gebe dir zwei Begriffe. Du musst dich für einen entscheiden. Du hast aber auch Joker, wenn du sagst, oh, Ich will beides oder nichts davon.
Okay.
Okay, los geht's. Atelierchaos oder perfekte Ordnung?
Atelierchaos. Weil das bedeutet, ich habe ein Atelier.
Fair. Fair. Okay. Acryl oder Aquarell?
Acryl.
Abstrakt oder konkret?
Ja, das ist jetzt. Da würde ich beides nehmen, weil ich beides im Ausgleich brauche.
Ja, das finde ich, hat sich auch schon gut rauskristallisiert. Ja. Das stimmt wohl. Bist du eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
Auf gar keinen Fall.
Okay. Das heißt, du arbeitest auch, du malst auch nachts? Oder abends?
Ja, ja, ich merke schon, also
tagsüber. Aber das Licht?
Ja, ich weiß, das Licht, ja. Aber die Energie, die ist im Zweifel wichtiger.
Okay, ja. Okay, verstehe ich. Fehler übermalen oder lassen?
Also erster Impuls ist übermalen, aber ich versuche es auch immer öfter zu lassen.
Ah, dieses Kontrolle-Loslass-Thema, ja, ich sehe schon.
Es ist einfach da.
Ja, das macht es wahrscheinlich bei der nächsten Frage auch nicht einfacher. Spontan oder geplant?
Geplant. Ich plane sehr gerne.
Okay.
Ja.
Tisch oder Boden zum Malen?
Also mein Rücken sagt Tisch, aber prinzipiell eher Boden.
Okay. Schmutzige Hände oder sauberes Arbeiten?
Ja, schmutzige Hände.
Ausstellung oder Workshop?
Ich glaube Workshop.
Warum?
Weil ich glaube, ich da ein bisschen mehr Resonanz bekomme. Also klar, eine Ausstellung, wenn dann Leute kommen, kriegt man auch eine Resonanz. Aber ich habe gemerkt, so auch in der Zeit im Freiraum, dass ich mir schwer tue, wenn es so gefühlt ins Leere läuft. Also wenn nicht so eine direkte Resonanz kommt. Und das hast du bei einem Workshop, hast du halt direkt die Menschen nah an dir dran und direkt eine, ob sie es gut finden, ob sie es schlecht finden, ob sie Spaß haben.
Ist auch einfacher, glaube ich, für die Menschen, ihre Eindrücke direkt zu vermitteln. Ich glaube, ja, viele Leute tun sich schwer, vor einem Bild zu stehen und zu sagen, was ist Scheiße. Ja, vor allem, wenn die Künstlerin daneben steht. Also Komplimente machen für ein Bild finde ich einfach. Schwierig finde ich zu sagen oder auch zuzugeben,
ja, es ich verstehe das mein, nicht. Ja.
Also was möchtest du sagen?
Ja, ja.
Und dann auch für die Künstlerin, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, findest du schwer, dich zu erklären?
Ja, manchmal schon, weil halt so viel so intuitiv passiert, dass das kann man gar nicht erklären. Also, ja. Mhm. Und dann ist halt, wenn dann, aber ich bin auch relativ gut da drin. Natürlich denkt man sich im ersten Moment, okay, warum findest du das Bild jetzt scheiße? Aber dann denke ich mir auch so, ja, das ist ja auch einfach Betrachtersache. Also ich sehe ja auch Kunst und denke mir so, also verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Und genauso geht es ja den anderen Menschen auch. Also es ist ja, deswegen ist ja umso besser, dass es so viel gibt. Da hat jeder was ihm gefällt. Also
hast du eine Lieblingsepoche?
Boah.
Du bist ja keine Kunstgeschichtlerin, auch keine.
Ja.
Deswegen kann ich auch total verstehen, wenn du da sagst, das ist übrigens der der Freischwinger, der unter mir geht. Kann ich auch total verstehen, wenn du sagst, nee.
Nee.
Okay. Auftrag oder freies Arbeiten? Du machst ja beides, ne?
Ja, ich mach beides. Ich glaube fast Auftrag, weil dann auch wieder direkt so eine Resonanz kommt. Weil das ja quasi so freies Arbeiten ist natürlich auch cool, weil man einfach seine Ideen einfach umsetzen kann und im besten Fall findet es irgendwie Anklang. Und Auftrag ist aber so, okay, du willst explizit meine Kunst quasi haben und das gibt einem dann direkt so ein anderes Gefühl.
Aber macht dir das auch Druck?
Ja, absolut. Absolut.
Okay, wie läuft das ab, wenn jemand sagt, oh, ich hätte so gern ein Bild von dir? Wie viele Rückfragen stellst du? Also wie konkret willst du, dass der die Auftraggeberin wird?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich hatte schon, dass Leute gesagt haben, so okay, ich finde deinen Stil cool und hätte irgendwie gern die und die Maße für übers Bett. Kannst aber machen, was du willst. Und dann mache ich meistens schon, weil ich auch so ein bisschen sicher gehen will, dass sie am Ende auch mit dem Ergebnis zufrieden sind, weil ne, also die bezahlen ja auch dafür, mache ich meistens irgendwie so wie so eine kleine Skizze oder irgendwie, wenn ich eine neue Technik, letztens habe ich eins gemacht mit so Strukturpaste, da habe ich halt so irgendwie 20x20 Bild so ungefähr mit den Farben und Strukturpaste gemacht, dass sie sich ungefähr vorstellen konnten, in welche Richtung es geht. Aber prinzipiell versuche ich schon relativ konkret zu erfahren, okay, was ist euch wichtig? Was wollt ihr? Geht es euch nur um die Technik? Geht es euch um die Farben? Habt ihr ein bestimmtes Bild von mir, was irgendwie vielleicht vom Format her nicht passt oder so, was ihr quasi inspiriert davon eins haben wollt? Ja, es kommt immer voll auf den Auftrag quasi an.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Zu Hause malen oder im F3?
F3.
Okay, okay. Ja, gut, das hat man vielleicht auch schon so ein kleines bisschen denken können. Ich habe noch, ich glaube, drei Fragen, die, ja, die sind von sehr, sehr leicht und vage bis wahrscheinlich schwer. Mhm. Was ist denn dein Lieblingspinsel?
Boah.
Also du malst auch flächiger?
Ja.
Oder ist dein Lieblingspinsel, sind es deine Hände?
Also wenn ich einen Pinsel benennen müsste, wäre es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie
also
der heißt
so ein
oder
breiter,
so, aber
so
genau,
weißt du,
so ein ganz so breiter, mit dem ich auch die Grundierung auftrage.
Also eigentlich quasi wie so ein Tapetenkleisterpinsel.
Genau, fast, ah, ja. Okay. Weil, also da kriege ich immer Muskelkater in den Händen, weil das irgendwann so anstrengend ist, den so zu halten, weil man ja auch immer so eine bestimmte Form, also Haltung in den Händen hat, um diesen Pinsel halt über die Leinwand zu kriegen. Aber das ist so richtig meditativ, mit dem Pinsel Farbe aufzutragen oder halt die Grundierung, weil das so in so fließenden Bewegungen direkt so ist. Und ja, danach wahrscheinlich die Hände, weil, also ich fange immer mit dem Pinsel an und irgendwann werden es sowieso die Hände. Das ist.
Wann ist was für dich Kunst?
Der Bailey schlackert hier im Hintergrund. Ich hoffe, man hört es nicht an der Aufnahme.
Ich glaube, der.
Er will auch dabei sein. Für mich ist Kunst eigentlich alles und überall. Ist so ein bisschen wie mit Gestaltung. Es ist irgendwie an den unvorhersehbarsten Orten, wo man irgendwie gar nicht denken würde, dass irgendwie was gestaltet oder was Kunst ist. Ja, für mich ist es wirklich überall. Also, und wenn es nur ein Graffiti auf irgendeiner Mülltonne ist oder, ja, ist irgendwie, also ich sehe in sehr, sehr vielem Kunst irgendwie so im Alltag.
Und ich möchte natürlich abschließend auch wissen, woran arbeitest du gerade? Also abgesehen von der Arpe.
Ja.
Was sind deine Pläne für deine Kunst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich nach dem Freiraum so ein bisschen zurückgenommen. Also weil ich wirklich gemerkt habe, so okay, das war eine sehr, sehr coole Zeit, aber auch sehr anstrengend auf eine Art, also halt so energieraubend. Und habe dann noch gar nicht so große, weite Pläne. Also es steht fest, dass ich irgendwann nochmal im F3 sein werde, auf jeden Fall. Aber es gibt tatsächlich noch gar nicht so weitführende Pläne dafür, weil ich, wie halt vorhin schon gesagt, so immer so diese Abwechslung brauche. Und jetzt bin ich halt gerade in so einer Phase, wo ich irgendwie eine Arpa umbau oder irgendwie das Schaufenster vom F3 umgestalte und halt einfach mal andere Sachen mache oder halt hier auch in der Wohnung Sachen mache, die noch anstehen. Und dann krieg ich wahrscheinlich irgendwann wieder einen Rappel und dann fällt mir irgendwas spontan ein und dann wird was kommen.
Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch.
Sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dich hier besuchen durfte in deiner tollen Wohnung.
Sehr gerne.
Und ja, ich bleibe gespannt und freue mich, dass du die Zeit gefunden hast für mich.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Ihr habt zugehört bei Podcast 428. Moderiert, produziert und redaktionell konzipiert von mir, Stella Lorenz. Musik und Redaktion hat Benny Hartfall gemacht. Logo und Design kommen von Thomas Marutschke. Podcast 428 wird dankenswerterweise gefördert von der Stadt Rüsselsheim am Main. Toll, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal.